Ja, ich bringe ganz herzliche Grüße aus Recklinghausen mit. Ist ja nicht weit weg von hier, von der Evangeliums-Christengemeinde in Recklinghausen, wo ich auch dem Herrn dienen darf. Und ja, herzliche Grüße aus Recklinghausen. Ja, ich wurde schon vorgestellt, Eugen Bergmann ist mein Name. Bin verheiratet, wir haben zwei Kinder, die Familie wollte nicht mitkommen. Vielleicht kommt sie beim nächsten Mal mit, wenn ich nochmal hier sein darf. Und ja, das Wichtigste, was die meisten, wenn sie mich sehen, wissen wollen, ja, wie groß ich denn bin. Ich sage immer, 2,5 Meter, ich passe nicht durch eine normale Tür. Ja, ich bin heute sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf und mit euch zusammen das Wort Gottes betrachten darf. Ich habe uns auch ein paar Folien mitgebracht, wo auch der Text eingeblendet wird. Die erste Folie kann man einfach projizieren. Einfach dann einblenden, wenn ihr sie gefunden habt. Ich weiß nicht, alle, die hier sind und die zuschauen, wer von euch ein guter Schwimmer ist und gut schwimmen kann. Meistens erfahren ja die, die schwimmen können, auch irgendwann mal vielleicht die Erfahrung, dass sie fast ertrunken wären oder in einer Gefahr waren zu ertrinken. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung mal gemacht hast. Das ist mit Sicherheit kein angenehmes Gefühl, zu ertrinken. Heute geht es um einen Mann, der fast ertrunken wäre, aber er hat es überlebt. Und nicht nur das, es geht heute um zwei Menschen. Das sind die einzigen in der Menschheitsgeschichte, die auf Wasser gegangen sind. Die meisten werden es vielleicht wissen, es geht heute um Petrus und um Jesus. Und ich möchte uns zusammen das Wort Gottes lesen aus Matthäus Kapitel 14, ab Vers 22. Ich habe auch den Text hier mitgebracht. Wer keine Bibel dabei hat, der darf hier gerne mitlesen. Matthäus Kapitel 14, ab Vers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit weg vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Soweit der Bibeltext. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viele Predigten ihr zu diesem Thema schon mal gehört habt. Ich kenne einige Predigten zu diesem Thema. Und in der Regel, die Hauptaussage vieler Predigten, ihr könnt in eure Bibeln mal reinschauen, die eine Überschrift haben. Was steht dort bei euch? In der Luther-Übersetzung zum Beispiel steht drin: Der sinkende Petrus. Die meisten Predigten, die ich kenne, die legen den Fokus auf das Versagen von Petrus. Er sah nicht mehr auf Jesus, sondern sah auf die Wellen. Ich möchte hier aber betonen, das ist eine absolut wichtige biblische um geistliche Wahrheit, dass wir unseren geistlichen Blick nicht auf die Not werfen sollen, sondern auf Jesus schauen. Nicht auf die Probleme schauen, sonst gehen wir unter, sagt Jesus. Unser Blick sollte gerichtet sein auf Jesus. Aber trotzdem, so glaube ich, darf man nicht nur das Versagen von Petrus hier betrachten. Und wenn wir nur auf Petrus schauen, dann denke ich, geht uns ein Stückchen Tiefgang verloren und eine wichtige geistliche Wahrheit verloren. Denn wenn wir auf den Text genau schauen, wir haben ja noch weitere Teilnehmer in diesem Text. Wir haben hier noch die anderen Jünger, die im Boot waren. Und wir haben Jesus. Was hat Jesus eigentlich die ganze Zeit getan? Was hat er gemacht? Darauf möchte ich heute mit euch besonders in den Text hineinschauen. Und dazu habe ich einmal drei Unterpunkte hier für euch an der Wand. Und zwar möchte ich mit euch darüber sprechen, einmal über den Glauben in der Not. Den zweiten Punkt, Glauben heißt Jesus fragen. Und einmal auf den Glauben als ein Wagnis schauen. Also die drei Überschriften möchte ich heute mit euch behandeln. Das Ding fällt mir immer ab. Ja, wir lesen hier im Text, dass Jesus die Jünger quasi gezwungen hat, in ein Boot zu steigen und auf den See zu fahren. Was war vorher passiert? Wir sind hier gerade in der Situation nach der Speisung der 5000 und die Massen und die Jünger haben soeben ein Wunder erlebt und wollten Jesus zum König machen. Du möchtest reparieren. Das ist besser. Super, vielen Dank. Und die Menschenmassen, sie haben dieses Wunder der Speisung der 5000 gesehen und sie wollten Jesus zum König machen. Das können wir im Johannesevangelium lesen. Und aus irgendeinem Grund wollte Jesus jetzt die Jünger dort weghaben. Er entließ die Menschen nicht, sondern sagte den Jüngern, steigt ins Boot und fahrt auf den See. Man weiß es nicht genau, aber man kann vermuten, dass Jesus das nicht wollte, dass seine Jünger unter diesen negativen Einfluss dieser Massen kommen, dass dieser Funke auf sie überspringt. Sie wollten Jesus zum König machen. Daher wollte Jesus, dass die Jünger aus dieser Situation entfernt werden. Aber der Text sagt uns das hier nicht. Wir wissen nur, und das müssen wir uns gut merken, nicht die Jünger, sondern Jesus hat die Jünger ins Boot geschickt. Er hat ihnen gesagt, geht in das Boot, steigt dort ein. Das war eine Anordnung von ihm. Die Jünger waren gehorsam, sie steigen in das Boot und fahren los auf die andere Seite. Und erst dann entließ Jesus das Volk und stieg allein auf einen Berg, steht hier, um zu beten. Es war bereits abends geworden. Die Jünger ruderten vom Ufer weg und entfernten sich mehr und mehr. Und jetzt kommen sie in eine äußere Not. Sie hatten starken Gegenwind und mussten gegen den Wind rudern. Und ich weiß nicht, wer schon mal gegen den Wind von euch gerudert hat oder auch Fahrrad gefahren oder selbst beim Gehen. Es fällt schwer, ja? Man hat einen Gegendruck und man muss dagegen ankämpfen. Und die Jünger hatten hier einen starken Gegenwind und sie mussten gegen den Wind rudern. Und wir lesen hier, dass Jesus erst in der vierten Nachtwache zu den Jüngern wiederkam. Er entließ sie bei der ersten Nachtwache, das war so circa gegen 18 Uhr. Man überliest das schnell, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und jede Nachtwache ungefähr dauert 3 Stunden. Und man muss sich vorstellen, sie mussten ungefähr circa 9 Stunden gegen den Wind rudern. 9 Stunden gegen die Wellen. Und man muss sich mal in die Lage der Jünger hineinversetzen. 9 Stunden kämpfen sie jetzt gegen den Wind. Was hatten sie vorher erlebt? Sie hatten einen intensiven Tag im Dienst. Sie mussten Tausenden von Menschen die Speise, das Essen verteilen. Man muss sich diesen Lärm und diesen Trubel mal vorstellen. Sie hatten einen intensiven Tag im Dienst. Und jetzt ohne Pause, ohne Schlaf, in die Nacht hinein, rudern sie in diesen Sturm. Wo war Jesus? Warum hat er sie dahin geschickt? Warum waren sie alleine? Und wir können ja heute sagen, Jesus hat sie mit Wissen und Wollen in diese Wellen geschickt. Müde, erledigt vom Tag, und Jesus wusste ganz genau, was sie erwartet. Was haben sich die Jünger wohl gedacht? Was machen wir hier überhaupt? Sie haben vielleicht gebetet, gehofft. 9 Stunden lang nichts passiert. War Jesus gleichgültig? Jetzt kommen wir zum ersten Punkt, Glauben in der Not. Nun, wenn du Christ bist, und ich hoffe, dass hier alle eine Beziehung zum Herrn Jesus haben, dann nimmst du teil an dieser Welt. Wir nehmen alle teil an den äußeren Umständen dieser Welt, an Ängsten, an Schmerzen, am Gebrechen unseres Körpers, des täglichen Lebens. Und diese Not, auch wenn du es dir vielleicht wünschst, die wird an dir und an mir nicht vorübergehen. So wie die Jünger werden auch wir manchmal in Angst und in Not kommen. Wir dürfen eins nie vergessen, als Christen haben wir keinen Anspruch auf leidenslosen Verlauf unseres irdischen Lebens. Wir wünschen uns manchmal das, aber wir haben darauf als Christen auch keinen Anspruch. Die Jünger hatten nicht nur diese äußere Not in den Wellen des Sturms, sondern auch irgendwo vielleicht eine innere Not. Hat Jesus sie vergessen? Wo war er jetzt? Vielleicht kamen bei ihnen auch Zweifel auf, wir wissen es nicht. Sie waren schon einmal mit ihm in einem Boot, in einem Sturm. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 8. Aber da war Jesus mit im Boot. Jetzt waren sie allein. Sie mussten 9 Stunden auf ihn warten. Manchmal, wenn wir auf unser Leben so schauen, dann müssen wir auch manchmal in unserer Not lange warten. Gott kann manchmal zu unserer Not auch schweigen. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Wenn Gott schweigt. Jesus hätte ja auch in der ersten Nachtwache kommen können. Man könnte sagen, Jesus, 3 Stunden gegen den Wind zu rudern, ist doch genug. Es ist doch anstrengend genug. Es reicht. Aber so war es nicht. Manchmal wünschen wir uns auch eine schnelle Lösung in unserem Leben, unserer inneren oder äußeren Nöte. Aber Gott schweigt. Vielleicht stellen wir uns auch manchmal die Frage, wieso habe ich diese Krankheit schon so lange? Wann geht dieser Schmerz endlich weg? Wieso habe ich diese Probleme in der Familie, in der Schule, auf der Arbeit? Es geht wirklich nicht mehr. Wir sagen zwar immer so fromm, Jesus ist immer bei uns. Aber glaubst du das wirklich? Dass er immer bei dir und bei mir ist? Ist er auch in tiefen Seelenkämpfen und Schmerzen immer bei dir und bei mir? Ist das wirklich unsere innere Haltung? Ist das Realität oder sind das nur theoretische Worte? Jesus war nicht mit im Boot, aber er war trotzdem immer in ihrer Nähe. Er war die ganze Zeit geistlich gesehen bei seinem Vater und hat gebetet für die Jünger und hat sich für sie verwendet, indem sie in diese unruhige See kam und auch wir in diesem unruhigen Meer dieser Welt, diese Welt überqueren müssen. Und interessant ist, Jesus wollte, dass die Jünger diese mühvolle Erfahrung machen. Erstaunlich, oder? Jesus wollte das. Jesus möchte, dass wir lernen zu warten. Auch wir müssen lernen, auszuhalten. Und dadurch lernen wir immer wieder, dass wir beschränkt sind. Aber Gott wird immer eingreifen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in deinem Leben ist, ob du in der ersten Nachtwache bist oder ob du nur vielleicht länger warten musst auf die Hilfe des Herrn und wie groß deine innere Not ist. Jesus war nicht weit weg, auch wenn er nicht im Boot war, aber er war nicht weit weg von den Jüngern. Und er wird auch in deinem und in meinem Leben immer eingreifen. Hoffe allein auf ihn. Gib nicht auf. Er kennt deine und meine Glaubens- und Seelenkämpfe. Wir wissen und glauben, dass der lebendige biblische Glaube immer wieder wunderbare Errettung durch Gott erlebt. Ich hoffe, dass das hier viele bezeugen können. Aber der lebendige biblische Glaube ist auch stets bereit, sich unter schwere, unverstandene Führung zu beugen. Bist du bereit, auch das als Gottes Willen anzunehmen? Wie praktisch das aussehen kann, möchte ich euch mal an einem Beispiel zeigen, von Daniel und seinen 3 Freunden. Da möchte ich ganz kurz Daniel Kapitel 3 lesen, ab Vers 15. Ich werde auch nicht viel auf den Kontext eingehen, aber es ist einfach interessant und wunderbar zu sehen, was es wirklich heißt, sich Gottes Willen zu unterordnen. Daniel Kapitel 3, Vers 15. Wohlan, seid bereit, sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Soweit der Text. Der wahre Glaube und Gemeinschaft mit Gott ist keine Lebensversicherung. Lass uns das gut merken. Der wahre Glauben und Gemeinschaft mit Gott ist keine Lebensversicherung. Wir denken das manchmal, er ist es nicht. Wir haben aber eine Ewigkeitsversicherung bei Gott. Und diese drei Freunde hier von Daniel, die haben nicht gesagt, wir werden hier heil rauskommen. Nein, sie haben wirklich alles von Gott erwartet. Können wir das auch so sagen? Glauben wir wirklich, dass Gottes Plan auch das Leid beinhalten kann? Glauben wir auch noch, wenn es nicht so kommt, wie wir es uns manchmal wünschen? Glauben wir mit Paulus, dass weder Tod noch Leben uns scheiden können von der Liebe Christi, wie Paulus es in Römer 8 sagt? Jesus hat gesagt, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns an die Zeiten, in denen wir leben, dass wir uns so daran gewöhnt haben, dass es ein Normalzustand ist. Aber wir dürfen nie vergessen, so wie wir hier leben im westlichen Land als Christen, ist das eine große Ausnahme. Eine große Ausnahme. Jesus hat gesagt, sie haben mich verfolgt und sie werden euch auch verfolgen. Der Glaube ist keine Erfolgsrechnung nach menschlichem Sinne. Gott gibt niemandem die Garantie für Erfolg, für Wohlergehen und Ansehen bei den Menschen. Die Nachfolge Jesu bringt uns aber in Gottes Nähe, seine Hilfe und Bewahrung. Aber auch Verzicht, Opfer, Not, Schmerz und Anfechtung. Wenn wir aber zurück auf den Text schauen, ein Unglück kommt selten allein und plötzlich in dieser Lage der Not sehen die Jünger etwas auf dem Wasser gehen. Eine Gestalt auf dem See. Und hier merken wir wieder, man kann das schnell überlesen, aber hier trifft wieder Theorie und Praxis aufeinander. Die Jünger waren ja bereits ungefähr 2 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie haben mit ihm viel erlebt, viele Wunder gesehen. Doch hier sehen wir ihre Prägung und sogar ihren Aberglauben, den sie nicht abgelegt haben. Der hat sie hier nämlich eingeholt. Man glaubte nämlich damals, dass in der Nacht ein Gespenst auf dem See unterwegs war und Boote in die Tiefe zog. Wir wissen auch, dass Gott allmächtig ist, aber oft leider nur theoretisch, weil wir ein Problem mit Übernatürlichem haben. Gottes Erscheinen oder dass Jesus hier sein könnte, war in der Denkstruktur der Jünger vollkommen unvereinbar. Sie setzen zwar ihre Hoffnung auf ihn, aber wirklich erwartet haben sie ihn nicht. In diesem Augenblick war Jesus nicht allmächtig, das passte nicht in ihr Bild. Es konnte nur eins sein, ein Gespenst, ein Geist. Und unsere Prägung ist oft auch so stark, dass wir alles erwarten, aber dass Jesus eingreifen kann, das ist leider in unserer Vorstellung nicht tief verankert. Obwohl wir, wie die Jünger, schon viel mit Jesus erlebt haben. Und die Jünger, die waren dann sogleich panisch und schreien hier vor Angst, steht hier im Text, in ihrer tiefsten Not. Nach all diesem körperlichen Schmerz, nach 9 Stunden Qual in den Wellen und am Gipfel hier angekommen, kommt Jesus durch diese Wellen und sagt ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht, seid getrost, fürchtet euch nicht. Was für ein Eingreifen Gottes. Am äußersten Punkt hier greift Jesus ein. Sie haben wirklich alles erwartet, nur nicht den, nur nicht ihren Herrn und ihren Meister. Eigentlich ist das doch traurig, wenn man quasi ein Leben lang mit Jesus unterwegs ist, aber alles erwartet, nur nicht Jesus. Aber trotzdem ist Jesus da. Erstaunlich ist, wie gnädig unser Jesus ist. Er macht ihnen keine Vorwürfe. Er ist da. Fürchtet euch nicht, diese ewige Botschaft, auch heute noch. Heute bietet Jesus allen Menschen seinen Frieden. Kommen wir zum zweiten Punkt. Glauben heißt, Jesus zu fragen. Petrus reichte dieses Erlebnis nicht aus. Er wollte etwas mehr. Er hatte den Wunsch, auch das zu tun, was Jesus getan hat. Er wollte gerne auf Wasser laufen. Und was hier sofort auffällt, Petrus hat diese Entscheidung nicht einfach so getroffen. Er hat das nicht für sich selbst entschieden und einfach umgesetzt. Er hat es nicht allein gemacht. Petrus sprang hier nicht einfach so aus dem Boot. Er hatte sich das zwar im Herzen vorgenommen, aber er fragte Jesus um Erlaubnis. Passt dir gut auf den Text auf. Er wollte den Segen Jesu unbedingt zu seinem Vorhaben von Jesus bekommen haben. Petrus war ganz überwältigt und begann sein Vorhaben, so wie wir manchmal begeistert sind und beginnen alles Mögliche im Namen des Herrn. Aber nur weil wir etwas im Namen des Herrn tun, heißt es nicht, dass Gott uns immer seinen Segensstempel dazu geben muss. Petrus machte nach seinem Herzensentschluss genau das Richtige. Er fragte Jesus um Erlaubnis. Und Herr Jesus, sage du mir, dass ich kommen soll. Und was hat Jesus ihm geantwortet? Er hat ihm gesagt, komm zu mir. Und genauso sollen auch wir unsere Lebensentscheidungen treffen. Etwas fest in unserem Herzen vornehmen, es ist absolut in Ordnung. Aber danach Jesus zu fragen, was ist dein Wille? Leider sehen wir heute auch unter Christen leider nicht mehr dieser selbstverständlich an. Immer mehr entscheiden selbst. Jesus ist zwar unser Herr, aber wir entscheiden. Eigentlich entscheide doch ich. Und Gott soll das segnen, was ich entschieden habe. Ich glaube, um mehr Glaubenserfahrung mit dem Herrn zu machen, müssen wir den Herrn mehr auffordern, uns konkrete Aufgaben zu nennen, Aufträge zu geben. Dabei geht es nicht darum, dem Herrn zu sagen, befiehl mir dies oder befiehl mir das oder jenes. Wie macht es Petrus? Er fragte hier ganz vorsichtig, so zurückhaltend und in gewisser Weise vielleicht auch ein Stück weit zweifelnd. Bist du es wirklich? Nur wenn du es sagst, dann will ich kommen, dann will ich es tun. Und wer dann wirklich im Glauben handeln will, der möchte ja auch dann gehorsam sein. Daher wartet Petrus auf einen Auftrag des Herrn. Herr, so befiehl du es mir. Aber es ist leider nicht immer so, dass wir von Gott eine Antwort bekommen. Und Gott muss uns auch nicht immer sofort eine Antwort geben. Manchmal müssen wir lernen zu warten. Disziplin zu warten ist eine wichtige Bedingung Gottes. Gott muss uns nicht sofort antworten. Wenn du auch denkst, die Antwort ist nicht ganz klar, dann dürfen wir und müssen wir uns immer an der ganzen Schrift orientieren, an der ganzen Bibel. Denn jeder Auftrag, jede Frage, alles, was du im Leben hast, hat ein Ziel, so wie wir es heute gehört haben. Psalm 32, Vers 8. Der Herr erzieht uns, der Herr zeigt uns den Weg, den wir gehen sollen. Und er sagt uns nicht nur, welchen Weg wir gehen sollen, sondern er sagt uns auch, wie. Er sagt, ich werde euch mit meinem Auge leiten. Und Petrus, wenn wir hier nochmal genau auf ihn schauen, er wollte ja nicht nur einfach so aufs Wasser und irgendwo hinlaufen, einfach so spazieren. Er wollte zu Jesus. So sollte auch immer unsere Ausrichtung sein. Der Jesus ist unser Ziel. Aber es liegt an uns, den Herrn zu fragen. Fragst du den Herrn, welchen Auftrag er für dich hat? Wann hast du das Gott letzte Mal gefragt? Herr, was ist meine Aufgabe? Fragst du ihn vielleicht, ist das der gute Umgang für mich, meine Freunde, die ich aktuell habe? Ist das das richtige Umfeld? Ist das der richtige Job, den ich anstrebe? Ist das wirklich dein Wille? Ist das der richtige Partner für mich im Leben, den du mir zeigen möchtest? Ist der Dienst, in dem ich stehe, ist das doch der Platz, wo du mich haben willst, Herr Jesus? Fragst du überhaupt nach einem Dienst für den Herrn? Wenn wir nicht fragen, keinen Austausch mit dem Herrn haben, dann brauchen wir uns manchmal nicht zu wundern, wenn wir keine Glaubenserfahrung machen. Kommen wir zum dritten Punkt, Glauben als ein Wagnis. Nun, auf die Antwort von Jesus steigt nun Petrus aus dem Boot und geht auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch sein Wagnis wird plötzlich zu einem ja nicht so angenehmen Abenteuer für Petrus. Er sieht sich um und auf einmal sieht er Wellen und Wind. Und was passiert dann? Er fängt an zu sinken. Die Angst des Ertrinkens packt ihn förmlich und er bekommt Panik. Und dann kann man sich so vorstellen, wie er so langsam so blub, 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 blub immer tiefer geht. Und in dieser Not, es ist ja wirklich, er ist ja in Lebensgefahr. Er schreit ja nicht, weil es ihm angenehm ist. Er schreit, weil er Angst um sein Leben hat. Er ist hier in Lebensgefahr, er droht zu ertrinken und er ruft um Hilfe. Aber er ruft nicht irgendwas, er ruft nicht irgendwen. Er ruft auch interessanterweise nicht die Jünger. Er ist ja ein Fischer. Er sagt, da sind doch noch 11 andere, die haben mit Sicherheit im Boot ein Seil. Irgendwas, Jünger, hier, Hilfe. Macht er nicht. Er ruft Jesus. Herr, hilf mir. Und hier fällt besonders auf, warum bekommt Petrus plötzlich Panik? Interessant ist ja, kamen denn diese Wellen und der Wind ganz plötzlich, als er aus dem Boot stieg? Die waren ja die ganze Zeit da. 9 Stunden arbeiten sie ja in dem Boot beim Rudern gegen diese Wellen, gegen diesen Sturm. Er war ein Fischer, er kannte die raue See, er wusste Bescheid. Das war für ihn nichts Neues. Ich habe mich gefragt, wo ist überhaupt sein Problem? Die Wellen waren doch die ganze Zeit da gewesen. Es waren nicht die Wellen, die Petrus zum Sinken brachten. Es war seine Perspektive auf die Wellen, die ihn zum Sinken brachten. Wir glauben auch oft, dass plötzliche Umstände im Leben uns ins Schleudern bringen. Aber in der Regel sind es nicht Ereignisse, sondern die Perspektive auf die Nöte, auf die Ängste und Sorgen, die uns in geistliche Not bringen. Wir wissen, dass es im Leben Schmerz, Angst und Krankheit und jegliche Not gibt. Wir sehen das jeden Tag auf der Welt und auch an uns. Die Wellen sind immer da. Es ist keine Überraschung. Und auch hier interessant, Jesus tadelt hier Petrus auch nicht und sagt ihm, warum hast du denn Angst vor dem Wind und von den Wellen? Aber wisst ihr, was Jesus hier macht? Er tadelt seinen geistlichen Zustand. Er sagt zu ihm, und im Urtext steht hier, du Kleinglaube. Er gibt ihm einen neuen Namen. Er sagt ihm, du Kleinglaube. Wenn unser geistlicher Mensch nicht gut ernährt und ausgeglichen ist, da werden wir immer falsche Perspektiven auf unsere Nöte, die wir persönlich haben, immer haben. Dann sehen wir immer alles negativ. Wir haben dann Angst und die Furcht und die Probleme, die bringen uns zum Sinken. Aber dabei, wenn wir ganz ehrlich sind, trifft uns ja nichts Unbekanntes. Unser Mensch, unser neuer Mensch in uns ist nur falsch ausgerichtet. Wenn wir unseren neuen Menschen nicht ausrichten, geistig gesund ausrichten, dann wird das unser Umfeld tun. Unser Umfeld wird uns immer ausrichten. Die gefallene Welt, sie wird sich dann um unsere Ausrichtung kümmern. Unser neuer Mensch will ernährt werden. Wir können und brauchen nicht viel erwarten, wenn uns Jesus nicht geistlich sättigt und uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Die Wellen dieser Welt und der betrügerische Reichtum dieser Welt, sie werden uns ertrinken lassen, wenn unser Glaube nicht nur ein automatischer Gang zum Sonntag ist, auch wenn er gut ist. Aber unser geistliches Leben ist mehr als ein Gang am Sonntag zum Gottesdienst. Ernähre deinen neuen Menschen durch das Wort, durch tiefes Gebet und durch die Gemeinschaft im Dienst für den Herrn. Lass uns mal einen Blick auf eine Gruppe werfen, die in diesem Zusammenhang oft vernachlässigt wird. Und das sind die 11, die immer noch im Boot sitzen. Was ist mit denen eigentlich? Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal gefragt, warum nach Petrus kein anderer mehr aufs Wasser gestiegen ist? Das hat sonst keiner gewagt. Wollte keiner? Ich glaube, diese Szene beschreibt sehr gut den Zustand der Gemeinde heute. Vielleicht nicht hier bei euch, aber bei uns in Recklinghausen. Die Mehrheit schätzt die Sicherheit des Bootes. Die Mehrheit der Christen schätzt die Sicherheit der warmen Bänke. Petrus ging zwar unter, aber nur er ergriff die Chance, mit Jesus etwas zu wagen. Und leider ist es heute nicht anders. Nur wenige wagen heute etwas im Glauben. Und oft, und erstaunlich ist, oft ist es die Mehrheit, die im Hintergrund in Sicherheit auf den warmen Bänken sitzt, ist auch nur die, die kritisiert, wenn jemand etwas wagt. Ist es nicht so? Im Glauben etwas zu wagen, meine ich nicht, in eine ungewisse Zukunft zu gehen, in etwas Dunkles zu schreiten. Gott verlangt nicht, dass wir irgendwie ein bodenloses Vorhaben uns und da irgendwie hineinstürzen. Petrus ging auf eine klare Aufforderung von Jesus. Jesus hat ihm gesagt, komm her. Petrus hat aber ein klares Ziel. Er geht, weil er im Sturm Jesus sieht. Er geht und wagt es, weil er das Ziel kannte. Ich möchte dich heute gerne fragen, was ist dein Wagnis im Glauben? Jesus hat für jeden von uns eine Aufgabe. Gehst du dieser auch nach? Vielleicht musst auch du endlich die Sicherheit des schönen, warmen Bootes verlassen und in der Gewissheit und in der Hoffnung und dem Glauben etwas für den Herrn zu wagen. Es muss nichts Spektakuläres sein, versteht mich nicht falsch. Aber es ist unsere Glaubenserfahrung, wenn wir im Glauben etwas wagen und aus unserem Boot aussteigen. Frage Jesus, wo du dich lösen musst, um etwas Neues mit dem Herrn zu wagen. Vielleicht ist aber auch jemand hier oder schaut gerade zu, der noch in diesem Boot der Welt sitzt und dieses Boot auf dem breiten Fluss in die Verdammnis fährt. Heute ruft Jesus immer noch, kommt her zu mir. Alle, die mühselig und beladen seid, kommt her, kommt näher, kommt. Heute ruft er Jesus. Stellt euch mal Folgendes vor. Viele Jahre später, die Jünger sind vielleicht schon älter geworden, eine reine Annahme, und erzählen sich dann, wisst ihr noch damals, wo wir jung waren, da kannten wir jemanden, der auf Wasser gegangen ist. Es war einer von uns. Der ist auf Wasser gegangen. Aber, jetzt stellt euch mal vor, die erzählen sich das untereinander. Sie kannten jemanden. Aber Petrus, was wird der viele, viele Jahre später sagen? Der wird sagen, als ich jung war, bin ich auf Wasser gegangen. Er wird als einziger sagen können, ich bin auf Wasser gegangen. Nur einer hat etwas gewagt. Und er wird dieses Wagnis, was er im Glauben getätigt hat, wird er mit in die Ewigkeit nehmen. Wir werden unsere Erfahrung, die letztendlich unsere geistliche Reife ausmachen, mit in die Ewigkeit nehmen. Was wirst du mitnehmen? Welches Wagnis, welche Glaubenserfahrung wirst du mitnehmen in die Ewigkeit? Ich möchte noch ganz kurz einen Blick auf Jesus richten. Als Petrus auf das Komm her reagiert und aus dem Boot aussteigt und anfängt nach den ersten Schritten zu sinken, was macht dann Jesus? Jesus sagt dann nicht, er schaut auf Petrus, er sinkt, schaut sich das an und er geht unter. Was hätte Jesus machen können? Da sind ja noch 11 andere im Boot. Kommt der Nächste. Versucht der Nächste mal. Und der Nächste. Das waren ja noch 11 übrig. Wer mit Jesus etwas wagt, wird auch von Jesus getragen. Das musst du wissen. Hier erleben wir, wie Jesus sich um dich und um mich kümmern wird, wenn du auf sein Komm her reagierst. Und sagt die Bibel, Jesus ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er kann den Wind und den Sturm in unserem Leben genauso stillen, wie damals, so auch heute. Aber selbst wenn er den Sturm in deinem Leben heute noch nicht gestillt hat, er lässt niemanden geistlich untergehen. Wir haben dort Gottes Zusage. In Titus 1 steht geschrieben, dass Gott nicht lügt. Wir haben da Gottes Zusage. Gott muss aber trotzdem nicht immer alles in unserem Leben für uns glätten. Das wünschen wir uns oft, aber das passiert nicht. Warum? Weil seine Wege sind nicht unsere Wege. Jetzt habe ich hier meine Zettelwirtschaft verloren. So. Es ist wunderbar, dass Gott auch heute noch Stürme vorsorglich schicken kann, um manchmal uns vor Schlimmeren zu bewahren. Er schickt auch manchmal Stürme in dein Leben, um dich zu erziehen, um mich zu erziehen. Er kann aber auch Stürme schicken aufgrund unseres Fehlverhaltens oder auch, um unseren Glauben noch stärker zu machen, aber vielleicht einfach zu zeigen, wie sehr abhängig wir von ihm sind. Egal warum, wir finden in der Bibel ungefähr 100 Mal die Ermunterung, fürchtet euch nicht. Und das ist die wunderbare Botschaft auch heute noch. Fürchtet euch nicht. Der Herr möchte weder, dass seine Jünger unter der Last der Umstände zusammenbrechen, noch dass wir irgendwie erschrecken. Zum Schluss möchte ich noch auf den letzten Vers kurz eingehen. Welche Folgen hatte die Wagnis von einem Mann für die ganze Gemeinschaft? Was hatten diese 12 auf einmal gemeinsam? Sie hatten eine noch größere Gotteserkenntnis und beteten Jesus an. Erstaunlich, dass die Wagnis von einem Mann schafft allen anderen eine größere Gotteserkenntnis. Wenn wir mit dem lebendigen Gott in einer lebendigen Beziehung stehen, dann bekommen wir Gotteserkenntnis. Im Vers 33 steht hier, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Und sie können nicht anders, als unseren Gott anzubeten. Die Wagnis eines Mannes brachte die ganze Gemeinschaft dazu, vor Jesus niederzufallen und ihn anzubeten. Wie wunderbar, ne? Dass eine Person hat es gewagt und alle anderen haben dadurch etwas von Gott erfahren, wie Gott ist, wie Jesus ist. Lass uns mitnehmen in diese Woche, in unser Leben, dass wir festhalten im Glauben, auch in unserer Not. Glauben heißt es auch, immer wieder Jesus zu fragen. Jesus, was ist die Aufgabe, die du für mich hast? Und Glauben ist auch immer ein Stück weit ein Wagnis. Ich wünsche es euch hier als Gemeinde in Coesfeld, dass ihr immer wieder dieses Wagnis im Glauben auch annimmt und diesen Glauben entsprechend auch lebt und geht. Gott segne euch dabei. Amen.